Ganz herzlichen Dank, Frau Reich, für Ihre so unwahrscheinlich freundliche Einführung. Ganz herzlichen Dank auch dafür, dass Sie sich so in die Bresche werfen für uns Editoren. Und sehr vielen Dank natürlich an die Akademie für diese Einladung. Das ist mir eine große Ehre. Wie gesagt, wir Editoren, wir sind eigentlich eher so die Arbeitsmäuse. Wir treten nicht so sehr als Forscher in Erscheinung und deshalb freut es mich ganz besonders, dass ich jetzt eben auch mal sozusagen aus der Forschung einen Bericht geben kann. Also vielen Dank. Ja, Sie sehen den Titel. Praxis und Theorie, ein Blick in die Werkstatt des Historikers Leibniz. Ich muss vielleicht noch eine Bemerkung machen. Frau Reich hat ja angesprochen, dass ich aus der Medievistik komme. Es wird hier auch ziemlich um die Medievistik gehen. Also bitte denken Sie nicht, Sie sitzen im falschen Vortrag. Es kommt dann auch Leibniz. Ja. Ja, Praxis und Theorie, ein Blick in die Werkstatt des Historikers Leibniz. Wo ist mein Text? Ach, der liegt noch hier. Danke. Sie haben also hier die Gliederung, ich gehe nicht immer auf die einzelnen Kapitelüberschriften ein. Sie haben hier die Gliederung meines Vortrags vor sich, an die ich mich nun halten werde. Ja, also zuerst mal zu dieser schwierigen Beziehung. Leibniz und die Historie, das ist eine ambivalente Geschichte. Die große Bedeutung, die der Geschichtsforschung im Leben des Universalgelehrten zukam, geht aus jeder biografischen Skizze hervor. Der Philosoph, Mathematiker, Wissenschaftsorganisator, Citoyen der Gelehrtenrepublik, dessen immense Korrespondenz schon von den Zeitgenossen bestaunt wurde, der sich mit allen Gebieten des damaligen Wissens produktiv und innovativ beschäftigte, Leibniz, der Jurist und geheime Justizrat am Hof zu Hannover, an dem er die größere Hälfte seines Lebens verbrachte, war dort vor allem eins, der Historiker vom Dienst. Jedenfalls würde man das heute so sagen. Leibniz selbst hat sich zeitlebens dagegen verwahrt, als braunschweig-lüneburgischer Hofhistoriker bezeichnet zu werden. Das soziale Kapital, das ihm der Hofdienst in der gelehrten wie politischen Welt verschaffte, resultierte aus seiner informellen Funktion als gelehrter und amüsanter Gesprächspartner von Fürsten und vor allem Fürstinnen. Aber nicht aus der im höfischen Reglement weit unten angesiedelten Charge eines Hofhistoriographen. Für uns, die wir uns in Generationen entstandenen Leibniz-Bildern gegenübersehen, ist die Historie bei ihm auf andere Weise negativ konnotiert. Verbunden mit einer analytisch aufgebauten Geschichte des Welfenhauses, die Leibniz über 30 Jahre lang beschäftigen, seine Kräfte immer wieder absorbieren, das Verhältnis zu seinem Fürstenhof zunehmend belasten sollte und die er schließlich bei seinem Tod kurz vor einem Etappenziel unvollendet zurückließ. Erst 130 Jahre später, um die Mitte des 19. Jahrhunderts, wurden diese Annales Imperii Occidentis Pontificenses von 768 bis 1005, einen Band habe ich mal mitgebracht, im Nachdruck, wurden diese Annales bis 1005, geplant war, bis 1024 veröffentlicht. Leibniz hatte sich für diese Aufgabe, die seine zentrale dienstliche Verpflichtung werden sollte, einst selbst vorgeschlagen. In späteren Jahren wird er sie als seinen Sisyphos-Stein bezeichnen. Gegen Ende seines Lebens wird sie zur Erklärung für die Zurückstellung seines philosophisch-mathematischen Oeuvre und der gelehrten Korrespondenzen und zum Grund für bittere Klagen über die geringe Achtung, die ihm von Seiten seines Fürstenhauses entgegenkomme, ihm, dem in ganz Europa berühmten. Die Historie verkörpert, so hat es den Anschein, einen geradezu tragischen Aspekt in Leibniz' Leben und Werk. Das klingt zugespitzt, aber ein Blick in Leibniz' Biografien, in Leibniz' Artikel, in die Leibniz' Rezeption zeigt, das entspricht einem verbreiteten Leibniz-Bild. An diesem Bild, das sich spätestens im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts aufgebaut hat, hat auch ein Perspektivenwechsel einige Jahrzehnte später nicht viel geändert. Untersuchungen, die etwa seit der Mitte des 20. Jahrhunderts nach einem Mehrwert der Beschäftigung des Historiographen Leibniz für den Hannoverschen Hof fragen, kamen tendenziell zu einem vernichtenden Ergebnis. Der Universalgelehrte war dienstlich eigentlich ziemlich untragbar. Vor allem wegen der Welfengeschichte, die unendlich viel an Ressourcen verschlang und ziemlich eigenwillig ausgeführt wurde. Allein schon in der Wahl der Gelehrtensprache Latein statt der Hofsprache Französisch. Ein Werk, das immer wieder als bald vollendet angekündigt, aber nie fertiggestellt wurde, das vom Kurfürsten schließlich resigniert mit der weißen Frau, also einem Phantom, verglichen wurde. Ob als Fessel oder als verweigerte Arbeit, die Hausgeschichte, die übrigens auch von Generationen von Historikern nach Leibniz nicht vollendet werden konnte, scheint der dunkle Punkt in der großen Leibniz-Erzählung zu sein. Ich komme zu Kapitel 2. Nun sind Bilder das eine, Forschungsergebnisse etwas anderes. Aber auch die Forschung über den Historiker Leibniz tritt nicht als Erfolgsgeschichte auf. Ein Blick in die Leibniz-Bibliografie zeigt es den 68 Treffern, die das Schlagwort Leibniz als Historiker derzeit ergibt, stehend allein für das philosophische Teilgebiet Metaphysik 1765 gegenüber. Nimmt man weitere philosophische Gebiete hinzu, so bewegt sich die Historie bei einem Anteil von etwa 1-2%. Und auch gegenüber der Mathematik sind es nur etwa 4%. Keineswegs wegen fehlenden Quellenmaterials. Es ist schon festgestellt worden, dass Leibniz Arbeitsmaterialien und Ausarbeitungen zur Geschichte den größten Teil seines Nachlasses bilden. Was fehlt, ist die Aufarbeitung in der Forschung. Und bereits deren Grundlage, die Edition. Man könnte es schon als signifikant für diese schwierige Beziehung ansehen. Jetzt komme ich zu etwas, was Frau Reich bereits gesagt hat. Von den 8 Reihen der historisch-kritischen Leibniz-Edition, eben unter Leitung der Akademien zu Berlin-Brandenburg und Göttingen, die inzwischen bei bald 60 Bänden angekommen ist, ist eine einzige noch nicht in Arbeit, eben die historischen Schriften. Das Interesse daran wäre groß. Das spiegeln häufige Klagen über dieses Desiderat und auch die starke Resonanz, die die Auswahledition von Leibniz-Schriften und Briefen zur Geschichte von Malte Ludolf Babin und Gerd van den Heuvel, meinen Hannoveraner Kollegen, gefunden hat. Allerdings ist der Historiker Leibniz in der Akademieausgabe immerhin ansatzweise sichtbar, in 2 Reihen, die weit fortgeschritten sind. Bei der einen weist bereits der Reihentitel darauf hin, der allgemeine politische und historische Briefwechsel in der Bearbeitung inzwischen in Leibniz' letztem Lebensjahr angekommen. Dieser Briefwechsel, diese Reihe, enthält die Korrespondenz mit anderen auf diesem Gebiet wirkenden Gelehrten und die für die Historie außerordentlich aufschlussreiche mit den Mitarbeitern. Sie spiegelt auch Leibniz' Teilnahme am historischen Diskurs seiner Zeit. Bei der anderen, deren jüngster Band soeben das Jahr 1700 erreicht hat, den politischen Schriften, ergibt sich der Bezug aus der zeitgenössisch engen Verbindung von Politik und Geschichte. Leibniz' Schaffen auf dem Gebiet der Historie war keineswegs auf die welfische Hausgeschichte beschränkt. Er war wirklich der Historiker vom Dienst. Ob mit einem elaborierten Bildprogramm zur fürstlichen Repräsentation oder der Bereitstellung von rechtshistorisch fundierten Argumenten in Auseinandersetzungen um Rang, Hoheit, Rechte, Besitz, Leibniz hat für den Hof zu Hannover stetig und erfolgreich im Hintergrund gewirkt. Als, wie Günther Scheel, lang als einziger mit der Materie befasst, es einmal formuliert hat, Sachbearbeiter und Referent. Dabei entstanden zahlreiche Schriften, die übrigens zeigen, dass dieser Historiker für Hannover keineswegs eine Fehlinvestition war. Aber sie blieben vor allem für den hofinternen Gebrauch bestimmt, zu seinen Lebzeiten zumeist unveröffentlicht und wenn veröffentlicht, dann unter Pseudonym. Durch die Edition in den politischen Schriften tritt dieses Wirken zunehmend zutage. Dort, wo Historie evident politisch ist, nimmt der Historiker Leibniz bereits mehr Kontur an. Immer noch ist er aber nicht eigentlich Gegenstand eines lebendigen Diskurses. An der unvollständigen editorischen Aufbereitung allein kann es nicht liegen. Sie gilt für Leibniz' Oeuvre insgesamt. während die Forschung sich in anderen Gebieten aber nicht von einer regen Diskussion abhalten lässt, tritt sie der Historie nur zögernd gegenüber. Warum? Darauf gäbe es ein ganzes Bündel von Antworten. Eine wäre, 2300 Seiten in Latein, also das ist nur ein Drittel, wie sie die Annales Imperii in der Ausgabe von 1843 bis 1846 einnehmen, ohne Erschließungselemente wie Register, sind auch für Fachhistoriker eine ziemliche Herausforderung. Eine andere, dieses Mammutwerk als Zwitter zwischen Hausgeschichte und einer Reichsgeschichte der Karolinger- und Ottonenzeit wahrgenommen, fällt formal und gattungsgeschichtlich durch sämtliche Raster und erschien überhaupt zur Unzeit. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts hatte sich das Genre Hausgeschichte eigentlich überlebt. Für die aufblühende Reichsgeschichte war mit den Jahrbüchern der deutschen Geschichte ein ähnlich aufgebautes Grundlagenwerk im Entstehen, auf Deutsch ohne den Ogu des territorialen Partikularismus. Die Annales sind zu spät in Druck erschienen, um noch Gegenstand der Diskussion zu werden. Diese Aussage muss ich allerdings zugleich relativieren. Vereinzelt lässt sich schon Rezeption finden, aber eben weniger im historiografiegeschichtlichen Diskurs als in der medievistischen Detailarbeit. Hier hat der Historiker Leibniz durchaus Spuren hinterlassen. In diesem Zusammenhang gäbe es eine weitere Erklärung und sie möchte ich jetzt in den Mittelpunkt stellen. Wer Leibniz' Opus Historicum gegenübertritt, findet darin durchaus Antwort auf traditionelle ideengeschichtliche Fragen wie nach Geschichtsdenken und Philosophie, nach historischer Narration und Methode zur Einordnung in den Kontext der barocken Geschichtswissenschaft und der Historiografiegeschichte überhaupt. Aber vor allem findet er überreich, geradezu erschlagend Material für einen Ansatz, der noch nicht lang verfolgt wird, Wissenschaft als gelehrte Praxis. Der Wissenschaftshistoriker Martin Mulso hat übrigens im Kontext einer Arbeit zur Hamburger Gelehrtengeschichte der frühen Neuzeit, hat es so formuliert: Geschichte von den intellektuellen Praktiken her zu schreiben bedeutet, nicht so sehr auf Endresultate zu schauen, sondern auf die Notizzettel der Gelehrten, ihre Arbeitsmethoden, ihre Bücher. Das alles ist bei Leibniz in Fülle vorhanden. Die von ihm genutzten Bibliotheksbestände in Hannover, in Wolfenbüttel und auch anderswo. Notizzettel mit Wissenspartikeln, Konzepte, die die stufenweise Entstehung von Ergebnissen erkennen lassen. Und die Korrespondenz, die seit Beginn der Arbeit an der Hausgeschichte in hohem Maße auch für diese Aufgabe eingesetzt wird. Das Opus Historicum lässt Geschichtsdenken, methodisches Vorgehen und Postulate erkennen. Der außerordentlich gut erhaltene Nachlass in der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek Hannover und die bibliothekarischen Altbestände spiegeln in ihrer Materialität zusätzlich seine Arbeitsumgebung und Praxis. Ganz neu, auch hier muss ich relativieren, ist der Aspekt der historischen Praxis in der Leibniz-Forschung nicht. Die fundamentale Monographie von Louis Davillier, Leibniz Historien von 1909, ebenfalls ein Mammutwerk, enthält bereits ein Kapitel dazu. Rezipiert wurde dieses Werk allerdings dem immer wieder doch sehr angelastet wurde, dass es eigentlich eine Leibniz-Hagiographie sei. Wenn das rezipiert wurde, dann wurde es allenfalls wegen der Kapitel zur Ideengeschichte, und wie gesagt, die Rezeption fand im ohnehin kleinen Rahmen des Themas Leibniz als Historiker statt. Jetzt haben also Untersuchungen aus dem Umkreis der Akademieausgabe konnten das Bild aber inzwischen auch differenzieren und erweitern. Und so gehe ich erneut daran und möchte Ihnen den Historiker Leibniz im Folgenden als Praktiker präsentieren, zeigen, wie er vorgegangen ist bei der Produktion historischen Wissens, was sein Handwerkszeug, wie seine Werkstatt eingerichtet war. Aber zuvor muss die Theorie angesprochen werden, genauer das hinter der Praxis stehende epistemische Postulat. Jetzt komme ich zu Kapitel 3. Wer an einem barocken Fürstenhof mit der Historie befasst ist, tut dies nicht in erster Linie als Gelehrter, sondern als Diener des Fürstenhauses. Geschichte dient dort in hohem Maße der Repräsentation und der Legitimation. Das betrifft ganz besonders die Geschichte des Mittelalters. Der Zeit, in der die im 17. Jahrhundert präsenten Adels- und Fürstenfamilien in Erscheinung treten, auf die sie Hoheitsrechte und Besitztitel zurückführen und ihre eigene Bedeutung überhaupt. So wird das Opernhaus zu Hannover 1689 mit einer Oper veröffnet, die Macht und Größe des welfischen Ahnherrn Heinrich der Löwe demonstrieren soll. In einer Zeit, in der sich diese Welfenlinie über das angestrebte Kurfürstentum bis zur englischen Krone zu einem der führenden Fürstenhäuser des Reiches und Europas entwickeln sollte. Die Historie sollte diesen rasanten Aufstieg publizistisch begleiten und ihm, der insbesondere auf Reichsebene umstritten war, Legitimation verleihen. Dieser propagandistische Einsatz trifft auf eine Entwicklung im Europa des 17. Jahrhunderts. Die Erinnerungsbilder werden hinterfragt. Es breitet sich die Erkenntnis aus, dass eine Aussage nicht allein dadurch verifiziert ist, weil sie einmal aufgeschrieben, immer wieder tradiert wurde. Es werden kritische Untersuchungen vorgenommen, es geht um Exaktheit und Beweis, es werden Quellen verlangt. Und auch diese werden nicht unbesehen hingenommen, sondern streng geprüft, mit prinzipiellem Zweifel an ihrem Wahrheitsgehalt, nicht zuletzt aufgrund einer großen Zahl von evident gefälschten Quellen. Eine radikal skeptizistische Richtung hält den größten Teil der Überlieferung zum Mittelalter überhaupt für fiktiv. Diese Richtung setzt sich nicht durch, aber sie stellt sozusagen eine Warnleuchte dar. Das Discrimen veri ac falsi wird zur Messlatte für Überlieferung. Das methodische Instrumentarium dafür wird von Gelehrten entwickelt, vor allem von Angehörigen geistlicher Gemeinschaften, aber auch Weltleuten, insbesondere Juristen. Das Interesse daran ist zunächst weniger ein wissenschaftliches als ein politisches, genährt von der konfessionellen Apologetik wie den Bella Diplomatica zwischen den europäischen Staaten. Es zeigt sich, dass nicht nur die überlieferten Geschichten nicht mehr genügen, dass auch Belege eher kontraproduktiv sein können, wenn der Gegner sie in Frage stellen oder sogar ins Lächerliche ziehen kann. So mancher Hof, insbesondere Hannover, öffnet sich der Erkenntnis, dass eine solide, quellenkritisch erarbeitete Darstellung brauchbarer sein kann als eine grandiose, die sich als haltlos erweist, und setzt Experten dafür ein. Wenn zwei Fürstenhäuser um Ruhm und Ehre oder um Rechts- und Besitztitel konkurrieren, kann sich dieser Konflikt auf die Ebene der damit befassten Gelehrten verlagern. Nicht nur wegen der unterschiedlichen Interessenlagen, sondern auch im Streit um die Methoden und vor allem die Auffassungen der Regeln. In der öfters auch publizistischen Austragungen können wir heute das Aufeinanderstoßen von Paradigmen, von altem und neuem Denken erkennen. Historische Forschung ist anfangs nicht ohne diese politische Konnotation zu denken. Moderne historische Forschung dieser Zeit ist vor allem Umsetzung des Postulats der Fides Historica, der Forderung nach Quellenorientierung und Kritik. Schon Jahre vor der Beauftragung mit der Historia Domus hatte Leibniz, der gelernte Jurist, hier bei der Geschichte eine Verbindung zur Jurisprudenz festgestellt. Ein Historiker, ich zitiere ihn jetzt, ein Historiker ist nichts anderes als ein Zeuge, der sein Zeugnis in schriftlicher Form ablegt, um es der Öffentlichkeit zur Kenntnis zu bringen und der Nachwelt zu überliefern. Den Vergleich kann man weiterspinnen. Es sind in der Tat vor allem Methoden des juristischen Beweises, die hier zum Einsatz kommen. Zeugen, die historischen Quellen, werden vernommen. Manche werden gleich aufgrund äußerlicher Kriterien für glaubwürdiger als andere angesehen, etwa wegen einer größeren zeitlichen und räumlichen Nähe zum Geschehen. Im Laufe des Prozesses wird man bei einigen feststellen, dass ihre Aussagen mit denen anderer übereinstimmen, was ein Indiz für Glaubwürdigkeit sein könnte, wenn sich nicht herausstellen sollte, dass sie voneinander abhängen. Andere wiederum werden sich durch insgesamt unwahrscheinliche Versionen oder durch interne Widersprüche eher unglaubwürdig machen. Und schließlich kann auch in einem schon weit vorangeschrittenen Prozess eine neue Zeugenaussage, eine neue Quelle, alles bisher Erreichte wieder in Frage stellen. Dieser Prozess vollzieht sich durch Anwendung von sich entwickelnden und reifenden Wissenstechniken. Die Instrumente, die damals zum Einsatz kommen, werden auch heute noch zu den historischen Hilfswissenschaften gezählt. Historische Geographie, Chronologie, Genealogie, Diplomatik, also Urkundenkunde, Wappen- und Siegelkunde, Numismatik, finden sich nach wie vor in dem Klassiker der historischen Propädeutik, Ahasver von Brandts Werkzeug des Historikers. Als die Geschichtswissenschaft sich im 19. Jahrhundert zu einer Leitwissenschaft entwickelte, hat sie ihrem Selbstverständnis nach bei Null begonnen. Erst seit einigen Jahrzehnten setzt sich die Erkenntnis durch, dass bereits das 17. Jahrhundert eine kritische Geschichtsforschung kannte. Leibniz' historiografisches Œuvre zeigt ihn als einen ihrer Vertreter, der das Werkzeug des Historikers souverän beherrschte. Das spiegelt auch seine gelehrte Korrespondenz wider. Die Referenzgrößen der modernen historischen Praxis, vor allem die benediktinischen Mauriner in Frankreich und die jesuitischen Bollandisten in den spanischen Niederlanden, waren ihm früh durch ihre Schriften bekannt. Er korrespondierte mit Protagonisten wie dem Mauriner Mabillon und vor allem dem Bollandisten Papebroch und es wurden Informationen ausgetauscht. Leibniz war, auch wenn die Annales Imperii nicht ans Tageslicht kamen, eingebunden in den modernen historischen Diskurs. Historische Arbeit ist für Leibniz Sammlung, Sichtung und Dekonstruktion von Überlieferung und Rekonstruktion neuen Wissens auf der Basis möglichst zeitnaher Quellen. Geprüft nach dem Postulat der Fides Historica. Er weiß, dass Vergangenheit sich letztlich nicht beweisen lässt. Schlüsse aus der Quellenauswertung können nur teilweise more geometrico gezogen werden. Dem Problem des radikalen Skeptizismus begegnet er durch eine Wahrscheinlichkeitslogik mit gradueller Abstufung. Hier zeigt sich wieder die Herkunft aus der Juristerei. Ja, mit gradueller Abstufung, die sich dann auch in den Formulierungen spiegeln wird. So manche Aussage ist mit Fragezeichen versehen, unterschiedliche Meinungen werden, zumindest wenn sie zeitgenössisch sind, referiert. Die Ergebnisse dieser Tätigkeit enthalten bereits vieles, was spätere Generationen in Unkenntnis dessen, was etwa in den Tiefen der Annales Imperii verborgen war, erneut und scheinbar erstmalig entdecken sollten. Zu dieser Feststellung kommt die Medievistin Martina Hartmann, die kürzlich das, was die Annales zu einem begrenzten Thema der Familie Karls des Großen zu sagen haben, mit der kritischen Geschichtsforschung des 19. und 20. Jahrhunderts abgeglichen hat. Demnach ist Leibniz immer wieder auf Augenhöhe mit der Forschung späterer Zeiten. Groß angelegte Quellenwerke, wie sie seit dem 19. Jahrhundert, etwa im Rahmen der Monumenta Germania Historica, entstanden oder umfassende Hilfsmittel wie die Regesta Imperii, standen Leibniz natürlich nicht zur Verfügung. Vor der Forschung und Darstellung hatte er zunächst Grundlagenarbeit zu leisten, die Beschaffung von Quellen und die Durchforstung der Tradition. Statt die Historia Domus vorrangig vom Aspekt des Scheiterns her zu beurteilen, sollte man eher fragen, wie hat er es geschafft, überhaupt so weit zu kommen. Zuvor ist aber erst einmal die Aufgabe genauer zu umreißen. Ich komme zu Kapitel 4. Als Verfasser einer welfischen Hausgeschichte war Leibniz mit einer Darstellungsgattung befasst, die eine lange Tradition hatte, bis ins hohe Mittelalter zurück. Adel definiert sich durch Abstammung und diese soll möglichst weit zurückreichen, bis zu einem prominenten Stammvater. Beliebt in dieser Funktion, die Medievistik hat hierfür den Ausdruck Spitzenahn geprägt, sind etwa Karl der Große oder sein Gegner Widukind. Aber die Ambitionen können auch weit darüber hinausreichen, bis in die Römische Republik, wenn nicht gar zu biblischen Gestalten. Die genealogische Fiktion ist weniger Fälschung von Überlieferung als ein sehr spezifischer Umgang damit. Es wird einfach unkritisch 1 plus 1 zusammengezählt. Besonders beliebt ist die Methode der Etymologie. Klingt ein Personen- oder auch Ortsname so ähnlich wie einer aus der Antike, so wird daraus auf eine direkte Beziehung geschlossen. In einer der ältesten dieser Hausgeschichten werden die Welfen auf den römischen Senator Catilina zurückgeführt. Welf ist ein anderes Wort für einen jungen Hund und die lateinische Übersetzung davon ist Catulus. Die Beziehung ist klar. Im Laufe der Jahrhunderte lagern sich weitere Geschichten an. Es füllen sich Folianten. Diese Geschichten stehen nun also zur kritischen Prüfung an. Aber möglichst, dies ist die Hoffnung der Auftraggeber, mit einem Ergebnis, das die Ursprungsgeschichte nicht zu sehr reduziert. Das heißt so, dass immer noch ein respektabler Spitzenahn übrig bleibt. Wenn Hausgeschichte, vor allem Genealogie und sofern modern, genealogische Rekonstruktion ist, dann steht sie für das Mittelalter vor einem großen Problem, das auch die heutige Medievistik nur zu gut kennt, der Einnahmigkeit dieses Zeitalters. Auch für den Adel gilt, Geschlechternamen und agnatische Familienstrukturen, also vom Vater auf den Sohn, also wie wir das ja bis vor kurzem eben auch bei den Familiennamen hatten, also agnatische Familienstrukturen überhaupt, bilden sich erst sukzessive heraus, erst etwa seit dem 11. Jahrhundert. Erst danach lassen sich Familienbeziehungen über längere Generationen verfolgen. In den Zeiten davor sind es meistens nur wenige Generationen. Da kommt man als Genealoge nicht weit. Hinzu kommt, dass sich vor dem 11. Jahrhundert Dark Ages auftun. Das 10. Jahrhundert war katastrophenreich und quellenarm. Eine Brücke ins 8. und 9. Jahrhundert, etwa zu dem Spitzenahn Karl dem Großen oder zu Widukind zu schlagen, ist eine Aufgabe, die große Anforderungen stellt und oft zu kontroversen Ergebnissen führt. Selbst für ein Königshaus wie das der französischen Kapetinger werden um 1700 verschiedene Herkunftstheorien diskutiert, darunter übrigens auch eine Herleitung von den Welfen. Für diese selbst scheint die Ausgangslage eigentlich sehr günstig. Mit Verschwägerung mit den Karolingern im früheren 9. Jahrhundert und einer bis in diese Zeit zurückreichenden Hausüberlieferung mit gesicherten Filiationen. Für heutige Historiker ist kein europäisches Fürstengeschlecht genealogisch so gut bezeugt wie dieses. Aber für das von agnatischen Filiationsfolgen bestimmte Denken des 17. Jahrhunderts fehlte hier etwas Entscheidendes. Zwischen diesen frühen Welfen und den derzeitigen hatte es im hohen Mittelalter einen genealogischen Sprung gegeben. Die sogenannten älteren Welfen waren mit den jüngeren Welfen über eine Frau verbunden. Rein agnatisch stammten die derzeitigen Welfen vom Haus Este ab, über den Ahnherrn Azzo, der mit einer Welfin verheiratet war. Auch das ist zunächst umstritten. Leibniz wird es im Laufe seiner Arbeit an der Historia Domus verifizieren, mit Hilfe eines Quellenfundes, dem lange und mühsame Recherchen vorausgingen. Noch Jahre später wird er gern betonen, dass er sich dabei gründlich die Augen verdorben habe. Diese Entdeckung, die er in einer separaten Schrift in die Öffentlichkeit bringt, wird zu seinem größten Erfolg auf dem Gebiet der Historie. Aber mit ihr ist es nicht getan. Die Genealogie soll in viel frühere Zeiten zurückgeführt werden. Das jedenfalls hatte Leibniz seinem Herzog in Aussicht gestellt. Das war die Vorstellung, mit der er an diese Aufgabe herangegangen war. Der Auftakt ist gut bezeugt. Im Jahr 1685 erhält Leibniz vom Hannoverschen Hof den Auftrag, ein genealogisches Werk zu begutachten, das der venezianische Abbate Damaideno verfasst hatte. Dieser führt die Welfen bis in die Zeiten der römischen Könige zurück, auf einen Ahnherrn namens Accius Navius. Wie so oft ist auch diese Genealogie bestimmt vom Prinzip der Namensverwandtschaft. Von Accius wären Träger des Namens Actius abgeleitet, dieser führt zum Haus Este Ateste, insbesondere eben zu Azzo. In seiner ziemlich negativen Expertise, man könnte sie auch als genüsslichen Verriss bezeichnen, moniert Leibniz die zahlreichen unbewiesenen Elemente des Werkes, die methodisch fragwürdige Herstellung genealogischer Verbindungen allein aufgrund von Namengleichheit. Er mokiert sich über die verbreitete Sucht auf der Suche nach Ahnen immer weiter zurückzugehen und allgemein über die romanhafte Behandlung historischer Stoffe. Dem stellt er exakte historische Forschung auf der Basis kritisch geprüfter Quellen gegenüber, wie sie vor allem in Frankreich und den Niederlanden, also Moriner und Bollandisten, bereits ausgebildet sei und praktiziert werde. Altes und neues Denken stoßen hier zusammen. Und mit dem Selbstbewusstsein des überzeugten Vertreters der neuen Richtung, der davon ausgehen kann, dass auch der Hof sich überzeugen lassen wird, bietet Leibniz an, selbst eine Welfengenealogie zu erstellen, die immerhin bis in die Zeit um 600 zurückreichen soll. Das heißt vermutlich weiter zurück als die eines jeden anderen europäischen Adelsgeschlechts und die vor allem auf gesicherter Grundlage beruhen wird. Er skizziert einen Weg. Wenn er der derzeit gängigen genealogischen Auffassung zu zwei Schlüsselfiguren folgen könne, sei er jetzt schon in der Lage, alles andere sicher zu beweisen. Freilich würde er es vorziehen, sich von dieser für ihn vorerst unbewiesenen Auffassung unabhängig zu machen und eigene Recherchen anzustellen. Nötig sei dazu eine Reise zur Quellensuche. Er habe hier auch bereits ein paar Spuren vor Augen. Der Hof ist überzeugt. Leibniz erhält den Auftrag und wird ihn für den Rest seines Lebens nicht mehr los. Die beiden noch offenen Stellen in der Genealogie lassen sich so nicht schließen, wie er es sich zunächst vorgestellt hatte. Darüber hinaus hat er den Auftrag selbstständig ausgestaltet und erweitert. Aus einer genealogisch orientierten Hausgeschichte wird eine Geschichte von Land und Leuten. Beginnend mit der Erdgeschichte, den bereits 1692 fertiggestellten Protogea und der vorschriftlichen Frühzeit, zu der er kleine Teiluntersuchungen vorlegen wird. Die bis zum Ende der sächsischen Kaiserzeit reichenden Annales Imperii sollten nur ein Teil des Gesamtwerkes sein. Dahinter steht, wie mein früherer Kollege Rüdiger Otto herausgearbeitet hat, ein Grundprinzip des leibnizischen Denkens, das Nihil sine ratione. In diesem Fall die Rückführung historischer Ereignisse und Zustände auf ihre Grundlegung in früheren Zeiten. Der Historiker Leibniz arbeitete im Auftrag des Hauses, aber ohne den Universalgelehrten, den Philosophen, ganz auszuschalten. Und als Rezipienten hatte er auch die Gelehrtenrepublik im Auge. Wenn die Annales, wie schon gesagt, gelegentlich als frühmittelalterliche Reichsgeschichte apostrophiert werden, die erste der Neuzeit übrigens überhaupt, so war das intendiert. 1716, als Leibniz den Abschluss in greifbarer Nähe glaubt, zieht er einem Korrespondenten gegenüber das Resümee. So sind es in der Tat Annalen des westlichen Kaiserreichs bis zum völligen Aussterben des Hauses Karls des Großen und noch etwas weiter. Das heißt bis zum Ende des letzten Kaisers des alten Hauses Braunschweig, das heißt bis zu Heinrich II., also bis zum Ende der Ottonen. Aus all dem erwuchsen zahlreiche Nebenlinien und neue Zusammenhänge. Statt als Sisyphos-Stein hätte er das Opus Historicum wohl auch als Hydra mit immer neuen Köpfen bezeichnen können. Für uns ist das alles eigentlich ein Glück. Hätte Leibniz die Annales Imperii zum Druck gebracht, so wären vermutlich viele Vor- und Hilfsarbeiten dazu anschließend vernichtet worden. Dass sie erhalten sind, erlaubt uns einen angesichts der Editionslage zwangsläufig oberflächlichen Blick in seine Werkstatt. Von Werkstatt ist hier in mehrfacher Hinsicht zu sprechen, nicht nur als Produktionsstätte, sondern auch als Produktionsteam. Für die Hausgeschichte standen Leibniz vom Hof bezahlte Hilfskräfte zu. Interessieren werden uns im Folgenden Schreiber und Amanuenses. Wissen ist, so hat es der Hamburger Historiker Markus Friedrich kürzlich formuliert, dass, Zitat, das Resultat mühsamer Entstehungs- und Produktionsprozesse. Oder, um Leibniz wieder selbst zu Wort kommen zu lassen, Zitat, daher ich à tout moment mit Konferierung der Passagen vieler alter Autoren, Chroniken und Dokumenten aufgehalten werde, als wenig continuo tracto wie sonst in anderen Materien, die auf Resonanz ankommen, dahin schreiben kann. Wir wissen ja von ihm, dass er die eine oder andere philosophische und mathematische Abhandlung in der Kutsche auf einer Reise geschrieben hat. Mit einem historischen Werk hätte er das nicht machen können. Für das Opus Historicum kann man das bis in die einzelnen Stufen nachverfolgen. Wie gesagt, Sammlung, Sichtung, De- und Rekonstruktion. Diese einzelnen Punkte möchte ich jetzt nacheinander aufgreifen. Also 5.1, sammeln. Dass Geschichtsschreibung quellenbasiert sein müsse, ist das von Leibniz und vielen Zeitgenossen immer wieder geäußerte Credo. Sie wussten, neben der wildwuchernden Überlieferung, wie sie sich über die Jahrhunderte entwickelt hatte, gab es Texte, die näher am Geschehen waren. In diesen vor allem sah man brauchbare Zeugen. Aber oft mussten sie erst gesucht werden. Und das konnte mühsam sein. Eine bereits im 16. Jahrhundert einsetzende Editionstätigkeit hatte schon manches von dem, was in Bibliotheken und Archiven vor allem von Fürstenhöfen und Klöstern lag, im Druck zugänglich gemacht. Das 17. Jahrhundert fand bereits ein paar gebahnte Wege vor. Aber der Einsatz der Historie in politischen Auseinandersetzungen gab Quellen von Seiten der Höfe Arkancharakter und setzte der Benutzung durch Gelehrte häufig Grenzen. Während einer dreijährigen Reise zur Quellensuche nach Oberdeutschland und Italien hat Leibniz das selbst erlebt. Und nicht nur der Zugang konnte schwierig sein, oft fehlte bereits Übersicht über die Bestände. Eines der von Leibniz immer wieder geäußerten Desiderate sind Bibliotheksverzeichnisse. Seine Korrespondenz ist voll mit Anfragen danach. In ihr spiegeln sich auch die Mühen der Handschriftensuche, aber auch vielfältige Unterstützung. Einer der Leitbegriffe der Gelehrtenrepublik ist Generosität, also gegenseitige Hilfeleistung auch. Also in Großzügigkeit müsste man hier umsetzen mit gegenseitige Hilfeleistung. Leibniz hat sie in hohem Maße erfahren, etwa von Seiten des Bollandisten Pape Broch, aber auch selbst praktiziert. Es ergibt sich ein Bild des von ersten Hinweisen auf einen Text, der problemlosen Vermittlung einer Abschrift, über sich jahrelang hinziehende Anfragen mit gutem Ende bis zu hartnäckig verfolgten, aber vergeblich bleibenden Bemühungen reicht. Letzteres übrigens insbesondere bei der für die Welfengeschichte zentralen Überlieferung aus Italien. Es ist Leibniz gelungen, neben gedruckten Werken auch große Mengen an Handschriften anzusammeln. Der Umfang seines Arbeitsapparats lässt sich noch überhaupt nicht abschätzen. Die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek bewahrt viele frühneuzeitliche Abschriften mittelalterlicher Quellen, bei denen die Vermutung besteht, sie könnten dem Kontext des Opus Historicum entstammen. Hin und wieder gelingt es im Zuge der Editionsarbeit, solche Abschriften dingfest zu machen, das heißt mit einem entsprechenden Auftrag in einem Brief zu verbinden. Aber das sind Zufallsfunde. Eine systematische Aufarbeitung dieses Bestandes steht aus. Die sporadischen Funde zeigen aber bereits, dass eine Untersuchung der Werkstatt des Historikers diese Bestände einbeziehen müsste. Und das gilt natürlich übrigens auch für die ihm zur Verfügung stehenden Bibliotheksbestände. Allerdings haben wir bei denen schon etwas mehr an Erschließungselementen vorliegen.
Ganz kurz.
Oh ja, danke. Bin nicht mehr verständlich. Danke. Deutlich treten Leibniz' Quellensammlungen dort in Erscheinung, wo er sie selbst im Druck zugänglich gemacht hat, in seinen eigenen Editionen, in die Teile dieses Materials eingegangen sind. Dem Codex Juris Gentium Diplomaticus von 1693-1700, den Accessionis Historicae von 1698, den Scriptoris Rerum Pontificensium von 1707 bis 1711, letztere übrigens als vorgezogener Quellenapparat zur Synanalis Imperii gedacht. Mit ihnen, die auf Jahrzehnte Referenzwerke werden, war er als Historiker bereits zu Lebzeiten in der Öffentlichkeit präsent. Was uns hier interessieren sollte, sind aber nicht Kommunikation und Rezeption, sondern vielmehr die Produktion der Editionen. Hier kommt die Werkstatt als Team ins Spiel. Leibniz tritt als Kopf in Erscheinung. Er bestimmte die zu edierenden Texte, er verfasste die Einleitungen und wohl auch die Kommentare. Die Textwiedergabe überlag Hilfskräften, das Abschreiben der Handschriften Lohnschreibern. deren Beaufsichtigung wurde zumindest während Leibniz' Reisen von den Atlati wahrgenommen, die auch kollationierten und insgesamt koordinierten. Auch die Druckvorbereitung, auch die Registererstellung lag bei ihnen. Diese Arbeitsteilung ist negativ konnotiert, in das allgemeine Leibniz-Bild eingegangen. Dass sich der Editor Leibniz ganz offen der Tätigkeit des Transkripteurs verweigert hat, hat ihm in der Forschung des 20. Jahrhunderts schlechte Noten eingetragen. Dabei wurde freilich übersehen, dass dies bis weit in das 19. Jahrhundert durchaus üblich war. Ja, und jetzt kommt ein kleiner Exkurs, der nach Hamburg führt. Neben den Quellenabschriften und Bibliotheksbeständen enthielt Leibniz' Arbeitsapparat auch Sammlungen anderer Art. Unmengen von Zetteln, ein riesiger Informationspool. Auch das ist erhalten. Meinen Kollegen Stefan Waldhoff und Malte Babin verdanke ich Einblick in ihre unveröffentlichten Arbeiten dazu. Der Atlatus Eckhart hat in einer biografischen Skizze sich so dazu geäußert. Er las viel und exzerpierte alles, machte auch fast über jedes kuriose, also interessante Buch seine Reflexionen auf kleine Zetteln. Sobald er sie aber abgeschrieben hatte, legte er sie weg und sah sie nicht wieder, weil seine Memoir unvergleichlich war. Daraus entsteht der Eindruck von etwas Zufälligem, Flüchtigem. Nicht ganz zu Recht. Wir finden in der Tat schnell notierte Gedankensplitter und Exzerpte, in der jetzigen Bibliotheksüberlieferung bunt durcheinander. Aber das war nicht immer so. Leibniz hatte ein System. Nicht wenige Zettel tragen Überschriften, die auf den Kontext der Historia Domus verweisen, etwa Jura Pruns Vicentia, Sigilla et Insignia, Henricus Leo. Und er hatte eine Systematik zur Aufbewahrung. In Leibniz' Zettelwirtschaft spiegelt sich die noch ziemlich neue Arbeitstechnik des Exzerpierens und Verzettelns, die ich am besten durch einen kleinen Exkurs illustriere, der direkt nach Hamburg führt. Denn dort waren Protagonisten dieser Technik zu Hause. Mit zwei ihrer Vertreter, Martin Vogel und Vinzenz Placcius, stand Leibniz in Verbindung. Dahinter steht als Spiritus Rector deren Lehrer Joachim Jungius, ja, den Leibniz als eine seiner Leitfiguren bezeichnet hat. Ich trage jetzt natürlich Eulen nach Athen, wenn ich dessen, also Jungius, Exzerpiertechnik erwähne, seine Zettelsammlung und den Exzerpierschrank, der eine systematische, überschaubare Einordnung ermöglichte. Einen solchen, nach Jungius Vorbild, soll Leibniz nach zeitgenössischem Zeugnis auch besessen haben. Bereits im 18. Jahrhundert gehört das zum Bestand des Leibniz-Bildes. Mit Placcius hat Leibniz über Jahrzehnte korrespondiert. Seine Verbindung zu Vogel war kurz und einseitig. Der junge Leibniz stößt bei dem Hamburger Arzt und Polyhistor eher auf Unverständnis, aber von großer Bedeutung. Für Leibniz, für Hannover und für Vogels Nachleben. Dessen große Bibliothek wurde nach seinem Tode 1678 vom Hannoverschen Hof angekauft und in die herzogliche Bibliothek integriert, durch Leibniz. Mit den Büchern kam auch Vogels große Zettelsammlung, die er nach Jungius Vorbild angelegt hatte, nach Hannover. Und obwohl das eigentlich nur leihweise gedacht war, ist sie dort verblieben. Und heute bestand der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Hannover. In einem eben erschienenen Buch hat dieser Bestand durch Carola Piepenbrink-Thomas Aufarbeitung erfahren, aus der auch hervorgeht, wie Leibniz Vogels Zettelsammlung als Wissensspeicher für sich selbst nutzte. Aber zurück zur Historie, ich komme jetzt also zu 5.2. Bei der Sichtung von Quellen nach ihrem Zeugniswert kommt Leibniz Vertrautheit mit dem modernen historischen Diskurs seiner Zeit, mit der Arbeit etwa der Mauriner und Bollandisten in besonderem Maße ins Spiel. In einem stark rezipierten Text, dem Vorwort zum Codex Juris Gentium, nimmt er in einer kleinen Historik eine Bewertung unterschiedlicher Quellentypen vor, mit deutlicher Bevorzugung der Urkunden. Öffentliche Urkunden sind der verlässlichste Teil der historischen Überlieferung, sagt Leibniz. Da ist er übrigens ganz im Einklang mit der modernen historischen Forschung seiner Zeit. Nur am Rande sei gesagt, dass sein hier und auch an anderer Stelle zum Ausdruck kommender Quellenbegriff heute sehr modern anmutet. so umfasst er neben schriftlichen Quellen auch Bild- und Sachzeugnisse, die die Geschichtswissenschaft des 20. Jahrhunderts erst wieder neu für sich entdeckt hat. Leibniz hat diesen weiten Quellenbegriff übrigens auch wieder mit den Maurinern geteilt. Ja, Leibniz' prinzipielle Bevorzugung urkundlicher Überlieferungen vor der historiografischen und ebenso seine souveräne Handhabung der Königsdisziplin Diplomatik zeigt das folgende Beispiel. Aus Regensburg kommt Nachricht von einer Kaiserurkunde für das dortige Stift Obermünster, die dessen Anspruch, Grablege der Königin Hemma zu sein, zu untermauern scheint. Diese Aussage steht freilich in Widerspruch zu einem zeitgenössischen historiografischen Text, nachdem Hemma vielmehr in St. Emmeram zu Regensburg bestattet sei. Leibniz gibt zunächst zu erkennen, dass er die Aussage der Urkunde höher bewerte als die des Annalisten, vorausgesetzt, sie erweist sich nicht als Fälschung. Genau zu diesem Schluss kommt er aber, als ihm später eine Kopie vorliegt. Elemente des Urkundenformulars passen nicht zur angegebenen Entstehungszeit. Damit ist eine Quelle, die reichs- und welfengeschichtlich gleichermaßen von Relevanz hätte sein können, ausgesondert. Zu Recht, und hier zitiere ich Babin van den Heuvel, es bleibt Leibniz' Verdienst, mehr als 100 Jahre früher als bislang von der Forschung angenommen, die Unechtheit des Diploms erkannt zu haben. Jetzt komme ich zu 5.3. Quellenkritik und Dekonstruktion von Überlieferungen, Zerlegung eines Textes in einzelne Partikel, die kritisch gesiebt werden, gehen Hand in Hand. Aber eine Dekonstruktion hat auch im ganz praktischen Sinn stattgefunden, in der Verzettelung. In den Konvoluten zur Historia Domus in unserer Bibliothek finden sich unzählige Beispiele dafür. Zettel, die mitunter unter einem Rubrum in ein paar Zeilen eine Kurzmitteilung zu einem historischen, Geschehen mit Quellenangabe bringen. An Ort und Stelle, nämlich dort, wo inhaltlich darauf zurückgegriffen wird. Auf eingelegten Foliobögen oder etwa auch mit Stecknadeln angebracht. Also das sind jetzt so drei einzelne Zettel. Ja, das ist Schreiberhand. Ja. Das sind drei Beispiele zum Jahr 900, jeweils aus dem monastischen Zusammenhang. Zwei Schenkungen, erste und der dritte an das Kloster Fulda und die Gründung des Klosters Buchau. Und Sie sehen, hier gibt es dann immer eine Quellenangabe. Ja, also ein kurzes sozusagen Inhaltsreferat und eine Quellenangabe. Diese Zettel hier, die wie auch viele andere von Schreiberhand stammen, stammen von Schreiberhand. Unregelmäßige Schnittkanten und gelegentlich sichtbare Ober- und Unterlängen, das sieht man beim zweiten, von abgeschnittenem Text lassen erkennen, dass hier wohl zunächst größere Bögen beschrieben und dann zerschnitten wurden. Das ist ein Verfahren, das Leibniz übrigens auch auf einem anderen Feld zum Einsatz gebracht hat, nämlich bei der Erstellung des alphabetischen Zettelkatalogs für die Bibliotheca Augusta in Wolfenbüttel. In diesem Zusammenhang wieder eine Nebenbemerkung. Im Leibniz-Archiv Hannover läuft demnächst ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik an, das für die Mathematiker in Leibniz Nachlass, die dort ebenfalls in großer Zahl vorhandenen Zettel aufzuarbeiten, das heißt ihren ursprünglichen Blattkontext vor der Zerschneidung zu rekonstruieren sucht. Das ist ein Verfahren, das wurde eigentlich entwickelt für die Zusammensetzung der gestredderten Stasi-Akten. Ja, also für die historische Überlieferung wird sich das natürlich ebenfalls lohnen. Jetzt komme ich zur Rekonstruktion. Dieses Material muss dann als Grundlage gedient haben, der Rekonstruktion gedient haben. Auch hier sehen wir zunächst Hilfskräfte am Werk, insbesondere Johann Georg Eckhardt, Leibniz Amanuensis und Nachfolger. Die Korrespondenz zwischen beiden, die während Leibniz häufiger Reisen dicht ist, gibt gelegentlich Einblick in Eckhardts Vorarbeiten für die Historia Domus. Er ist damit beschäftigt, in chronologischer Folge aus den Partikeln die Grundlage der Jahresberichte zu erstellen. So stellt er im August 1703 in Aussicht, dass ich heute das erste Jahr Ludwigs des Frommen zum Abschluss bringe. Er ist also bei Ende 814 angelangt. Ein gutes Jahr später, im Oktober 1704, heißt es, ich habe eine große Lust, Ludovico Pio den Tod anzutun. Das heißt, das Jahr 840 kommt in Sicht. Wir sind hier aber nicht nur auf solche Äußerungen angewiesen. Im allgemeinen Handschriftenbestand unserer Bibliothek finden sich Materialien und verschiedene Stufen der Annales Imperii konzentriert unter der Signatur MS-12713 mit Unternummern, allein schon von A bis Q. Sie können sich das also schon mal vorstellen von den Ausmaßen. Und allein die Unternummer K, auf die ich jetzt zu sprechen komme, umfasst mehrere Kästen. Sie enthält in chronologischer Folge zusammengestellte Blätter zu den einzelnen Jahren der Annales. Ich zeige hier eine Seite zu 771, das sehen Sie schon da oben. Die Anlage stammt von Eckharts Hand, also das ist die Schrift von, also das ist Eckhart, das ist Leibniz. Ja. Die Anlage stammt von Eckharts Hand, Korrekturen und Erweiterungen sind von vornherein einkalkuliert. Die Seite ist zunächst halbbrüchig beschrieben, also nur die eine Hälfte, ja, und die rechte Spalte war nämlich für Ergänzungen vorgesehen. Und die ist außerdem, wie Sie ja auch sehen, in einzelnen Blöcken beschrieben, zwischen denen Platz gelassen wurde. Eine Überarbeitung hat hier in der Tat stattgefunden. Es sind größere Zusätze von Eckharts wie von Leibniz Hand. Also wie gesagt, Leibniz vor allem hier, ja, also hier und auch hier. Und letztere, also die von Leibniz Hand, die sind bereits kommentierender Art. Die einzelnen Blöcke sind nicht narrativ verbunden. Also 771, es geht um ein Geschehnis, das in den gedruckten Annales Imperii ein Unterkapitel zu diesem Jahr bildet, zum Tod von Karls großen Bruder Karlmann und dem Rückzug von dessen Familie nach Italien. Hierzu werden verschiedene Quellen aufgeführt mit weitgehend wörtlichen Zitaten. Was uns zuvor in Zettelform begegnet wäre, ist jetzt also bereits in eine neue Synthese eingebracht. In diesen Quellenzitaten tritt ein Ereignis in Erscheinung, und zwar an seinem chronologischen Ort. Auf diese Weise muss das chronologisch geordnete Gerüst der Annales insgesamt zustande gekommen sein. Bis zu deren Text war der Weg allerdings noch weit. Wir haben hier bereits Überarbeitungsspuren gesehen. Ein Vergleich mit dem gedruckten Text würde zeigen, dass dort einerseits reduziert, andererseits erweitert wurde. Auch das lässt sich am handschriftlichen Material nachvollziehen. Die Unternummer A von MS-12713 erhält in mehreren laufenden Metern eine Fassung von Leibniz Hand, in der der Text bereits narrativ ausgearbeitet ist. Leider kann ich die entsprechende Seite zu 771 nicht vorführen, da das Faszikel anderweitig in Gebrauch war. Ich zeige deshalb eine Seite zum Jahr 900. Also das ist jetzt Leibniz Hand. Ja. Wieder sehen wir eine halbbrüchig beschriebene Seite, jetzt von Leibniz Hand, mit Spontankorrekturen im Text sowie nachträglichen Korrekturen und Ergänzungen am Rand, also in der zweiten Spalte. Es handelt sich hier um ein paar Unterkapitel der Annales zu 900, wobei zwei nicht unwichtige, nämlich zur sächsischen Adelsgenealogie, noch fehlen. Ich komme jetzt zum sechsten Kapitel, Leibniz als oberster Werkmeister. MS-12713 enthält noch weitere Zwischenstufen. Ich möchte es bei diesen Beispielen aber belassen. Ich hoffe, dass das strukturierte, planvolle Vorgehen von der Quelle bis zur Darstellung klar geworden ist. Leibniz hat offenbar elaborierte Arbeitstechniken systematisch eingesetzt, um der Quellenfülle und des Überlieferungsdschungels Herr zu werden. Für vorbereitende Arbeiten kamen auch Mitarbeiter zum Einsatz. Leibniz selbst oblag es, aus diesen Bausteinen, aus diesem Gerüst sozusagen ein Haus zu bauen. Aus einem Netz von Aussagen und Indizien, die die einzelnen Quellenpartikel lieferten, Schlüsse zu ziehen. Abläufe und Geschehnisse mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu rekonstruieren und narrativ zu verbinden. Der Chronologie kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Sie lieferte nicht nur den formalen Rahmen für das Werk, sondern auch das zentrale Kriterium für die Herstellung von Bezügen, insbesondere beim schwierigen Weg vom Namen der Person. So bedient Leibniz sich, der ja, wie wir vorher gesehen haben, das unkritische Zusammenführen von Namen vehement abgelehnt hat, durchaus, und eben übrigens nicht nur er, sondern auch seine der historischen Kritik verpflichteten Zeitgenossen, einer Methode, die aus Namensgleichheit auf Personenbeziehungen schließt. Aber eben nur dann, wenn die Chronologie und übrigens auch der Ort stimmt. Diese sogenannte besitzgeschichtlich-genealogische Methode wird übrigens auch heute noch in der frühmittelalterlichen Personenforschung gern eingesetzt. Den diffizilen Aufbau solcher Argumentationen, auch wie sie durch einen neuen Quellenfund wieder ins Wanken geraten kommen konnten, hat mein Kollege Sven Erdner, derzeit wohl der beste Kenner der Annales Imperii, vor einigen Jahren minutiös dargestellt. Von seiner vor dem Abschluss stehenden Dissertation sind weitere Aufschlüsse zu erwarten, insbesondere Antwort auf die Frage, weshalb Leibniz die 1685 in Aussicht gestellten Missing Links zu den frühen Karolingern nicht beibringen konnte. Erst langsam gewinnt der Historiker Leibniz stärker Kontur. Seine ureigene Leistung, die eben nicht nur eine inhaltliche, sondern auch eine praktisch-organisatorische war, wird erst richtig im Detail hervortreten, wenn einmal die diversen Fassungen der Annales Imperii miteinander und mit den Vorarbeiten abgeglichen sind. Auch in Bezug auf die Werkstatt. Eckhart wird später kolportieren, das Werk sei zu einem guten Teil eigentlich sowieso sein eigenes. Diese Aussage ignoriert den Charakter einer frühneuzeitlichen Geschichtswerkstatt, die wie kürzlich von Thomas Wallnig, der selbst auch die Produkte einer anderen frühneuzeitlichen Geschichtswerkstatt ediert, eben konstatiert worden ist, mit einem obersten Werkmeister verbunden ist, der seine Gehilfen hat, dessen Name aber für das Unternehmen insgesamt steht, wie eben etwa auch Mabillon bei den Maurinern oder im 16. Jahrhundert schon Flaccius Illyricus bei den Magdeburger Zenturiatoren. Leibniz war der Kopf, der das Werk plante, der die einzusetzenden Quellen und Arbeitstechniken bestimmte, der große Teile des Textes verfasste und der darüber hinaus durch sein Praktizieren historischer Kritik ein Lehrmeister der historischen Methode war. Eckhart hat daran partizipiert und diese Schulung weitergetragen. Denn im Gegensatz zu Leibniz brachte er seine historischen Werke zum Druck. Und darin übrigens auch das eine oder andere Detail, Leibnizsche Detailergebnis in die Öffentlichkeit. Ich komme zum letzten Kapitel, das eigentlich schon das Nachwort ist. Öffentlichkeit, Nachhaltigkeit, Fragezeichen. Es hätte Leibniz' Position in Hannover sicher gut getan, wenn auch er die bereits fertiggestellten Teile des Opus Historicum, die Protogea, die ersten Bände der Annales Imperii, zum Druck gebracht hätte. Aber er tat es nicht, obwohl die Überlegung im Raum stand. Und die Annales sind nicht das einzige Beispiel dafür, dass er fertig ausgearbeitete Werke, darunter manches Opus Magnum, nicht veröffentlichte. Bei einigen dieser Werke stand eine komplizierte Verhinderungsgeschichte hinter dem Nichterscheinen. Andere hat er in seinen Schubladen gehortet oder er hat sie gleich ad personam verfasst. Leibniz Forum war weniger die anonyme Öffentlichkeit des Buchmarktes als begrenzte, überschaubare Teilöffentlichkeiten, der Korrespondentenkreis und die Hofgesellschaft. Bekannt ist sein Diktum, er pflege mehr in Briefen als in gedruckten Schriften zu sagen. Das sollte man nicht als Beschreibung eines Defizits ansehen, nämlich Maßstäbe anlegen, die zu diesen Zeiten noch nicht allgemein gültig waren. Leibniz ist nicht der einzige große Gelehrte, der viel geschrieben, aber wenig publiziert hat. Für das philosophische und mathematische Oeuvre mochte es aber bei ihm selbst liegen, es in diesem Intranet zu belassen. Die Hausgeschichte aber erforderte, um ihren Zweck für den Hannoverschen Hof zu erfüllen, die Publikation. Durch diese Zurückhaltung gegenüber dem Buchmarkt hat Leibniz sein Werk in einen prekären Zustand gebracht. Er hat nicht für Nachhaltigkeit gesorgt. Kurz nach seinem Tod kommt in einem Leipziger Journal die Befürchtung zur Sprache, von all seinem Wissen und Denken werde man bald nur noch eine flüchtige Ahnung in der Welt haben. Diese Gefahr bestand in der Tat. Es bedurfte eines Zusammenkommens mehrerer glücklicher Umstände, um dieses immense Oeuvre insgesamt zu erhalten, wobei am Anfang der wichtigste stand, die Versiegelung des Nachlasses durch den Hannoverschen Hof. Nicht nur, aber auch und vor allem der Hausgeschichte wegen. Ohne diesen institutionellen Hintergrund wäre der Nachlass vermutlich zerstreut worden. Interesse daran hätte es in der Gelehrtenrepublik gegeben. Es ist eine Ironie der Geschichte. Die Hausgeschichte dieser Sisyphos-Stein hat großen Teilen von Leibniz' Oeuvre die Nachhaltigkeit gegeben, die er ihm selbst weitgehend versagt hat. Er selbst hat unfreiwillig für noch mehr Nachhaltigkeit gesorgt, dadurch, dass das Opus Historicum nicht zum Abschluss und zum Druck kam, blieben auch die Vorarbeiten erhalten. Und das erlaubt uns jetzt, einen Blick in seine Werkstatt zu werfen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitte hoffen Sie mit mir, dass Reihe 5 irgendwann mal doch in Gang kommt.